Der Song, mit dem die Aktivistin Brooke Goldstein ihre Bilder aus dem Gazastreifen unterlegt. Gib mir Essen und ich will etwas Käse, Erdnussbutter, Senf und Bohnen.
Give me food, give me food. Mommy, mommy, I want some pasta.
Die Bilder auf Instagram dazu zeigen die blonde Frau aus New York mit Helm und Schutzweste, militärisch grün, hinter ihr große Mengen Pakete mit Nahrungsmitteln. Sie stammen vom August 2025, da wurde Goldstein mit Dutzenden anderen Influencern in den Gazastreifen gebracht, geführt von der israelischen Armee. Die Botschaft, die nach Touren wie dieser durch die sozialen Medien gespült wurde, war fast immer die gleiche, auch bei David Mayofis, der sich auf Instagram als Journalist und Analyst bezeichnet und dort unter dem Namen David Rebel firmiert.
Ich bin gerade in Gaza und wie ihr wisst, gibt es eine große Kampagne von der Hamas und deren Unterstützern, dass es eine Hungersnot in Gaza gibt und dass Israel vorsätzlich Dutzende Zivilisten verhungern lässt. Das ist total unwahr. Wie ihr seht, gibt es einen Haufen Nahrungsmittelpakete, die darauf warten, von den internationalen Organisationen abgeholt zu werden. Es ist nicht die Schuld der israelischen Armee, dass das hier steht. Es gibt Zehntausende davon, die darauf warten, an Zivilisten in Gaza verteilt zu werden. Und Israel verhindert nicht, dass es die Menschen in Gaza erreicht.
Doch Israel hatte genau das ein paar Wochen zuvor getan. Mit einer Totalblockade des Gazastreifens zwischen dem 2. März und dem 19. Mai 2025. Mehr als 11 Wochen hatte Israel keine Lebensmittel in den Gazastreifen gelassen. Menschenrechtsorganisationen weltweit sprachen vom Einsatz von Hunger als Kriegswaffe. Und Mitte August stellte die IPC für den Norden des Gazastreifens, der damals weiterhin unterversorgt war, erstmals eine Hungersnot fest. IPC, das ist das internationale Klassifizierungssystem für Ernährungssicherheit. Zahlreiche internationale Organisationen und Regierungen nutzen das Instrument. Es ist kein Zufall, dass Israels Regierung ausgerechnet in dieser Zeit eine groß angelegte Kampagne startete und damit eine ganz andere Geschichte verbreitete. Mit zwei Botschaften, die sich widersprechen. Erstens, es gibt keinen Hunger in Gaza und schuld sind die Vereinten Nationen. Im September 2025 wurden im offiziellen YouTube-Kanal des israelischen Außenministeriums Videos in unterschiedlichen Sprachen veröffentlicht. Bis heute wurden sie millionenfach abgerufen.
Echte Aufnahmen der Restaurantszene in Gazastadt, Juli 2025.
Die Bilder zeigen angeblich volle Restaurants im Gazastreifen im Juli. Essen, bei dem einem das Wasser im Mund zusammenläuft und wohlgenährte Menschen an vollen Tischen. Am Ende steht, es gibt Lebensmittel in Gaza, jede andere Behauptung ist eine Lüge. Tatsächlich gab es damals Lebensmittel in Gaza, doch nur für wenige. Unter anderem, um die Botschaft voller Tische zu verbreiten, investierte Israels Regierung viel Geld in groß angelegte Werbekampagnen. Einer Recherche des Bayerischen Rundfunks zufolge flossen von Mitte Juni bis Ende Dezember 2025 umgerechnet fast 40 Millionen Euro aus dem israelischen Staatshaushalt in Google- und YouTube-Anzeigen und weitere über 4 Millionen Euro an die Plattformen X und Outbrain. Ein gesponserter Link auf Google wurde beispielsweise ausgespielt, wenn nach den Schlagworten IPC und Hunger gesucht wurde. Nutzer landeten dann auf einer israelischen Regierungsseite, die die IPC-Einschätzung in Frage stellt und behauptet, sie sei aufgrund unvollständiger und falscher Daten zustande gekommen. Die ebenfalls von Israel aufgestellte Behauptung, IPC habe für Gaza die Kriterien für Hunger gesenkt, wurde inzwischen widerlegt. Die Beispiele zeigen, die israelische Regierung bringt mit Hilfe von Kampagnen zum Teil falsche, zum Teil irreführende Informationen in Umlauf. Warum aber tut sie das? Mehrfach angefragte Interviews mit Bitte um Stellungnahme kamen nicht zustande. Seit Jahren schon ist Israel im Krieg und in diesem Krieg geht es nicht nur um die Frage, wie man Terrororganisationen wie die Hamas oder die Hisbollah militärisch bekämpft. Es ist auch ein Krieg um die öffentliche Meinung, um Meinungshoheit im eigenen Land und darüber hinaus. Denn Israel werden heute Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen. Israel muss sich vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag verantworten. Auch israelische Menschenrechtsorganisationen sprechen von einem Genozid im Gazastreifen und von einem Apartheidsregime im besetzten Westjordanland. Israel braucht Unterstützung von außen und deshalb ist der Krieg um die öffentliche Meinung so wichtig für Israels Sicherheit. Der israelische Premier Benjamin Netanyahu sieht sein Land auch hier in der Selbstverteidigung. Er sprach vor ein paar Monaten in New York vor Influencern auch über die Rolle, die dabei die sozialen Netzwerke spielen.
We have to fight back. How do we fight back? Our influencers.
Wir müssen zurückschlagen. Wie? Mit unseren Influencern. Das ist sehr wichtig. Und wir müssen die geeigneten Waffen nutzen. Das Wichtigste ist Social Media. Am wichtigsten TikTok. Das andere X. Wir müssen in den Kampf gehen, um Juden eine Richtung zu geben und unseren nicht-jüdischen Freunden oder denen, die unsere Freunde sein können.
Viel und immer mehr Geld ist im Spiel. Umgerechnet fast 630 Millionen Euro sind im israelischen Haushalt in diesem Jahr für Public Diplomacy vorgesehen, also für Diplomatie, die sich an die Öffentlichkeit wendet. Fast fünfmal so viel wie 2025. Im letzten Jahr wurden unter anderem Millionenbeträge dafür ausgegeben, dass Kommunikationsagenturen in den USA Suchergebnisse von Google, ChatGPT und anderen beeinflussen, beispielsweise über Social-Media-Accounts und eigens aufgesetzte Seiten im Internet. Dass Gelder flossen, geht auch aus öffentlichen US-Quellen hervor. Veröffentlichte Rechnungsdokumente belegen, dass Influencer von einer Agentur mit Verbindungen nach Deutschland im Auftrag Israels bezahlt wurden. Wer diese Influencer waren, lässt sich nicht belegen, aber dass auch die bereits erwähnten Influencer mit dem israelischen Militär im Gazastreifen waren, steht fest. Der Krieg um die Meinungshoheit, er wird vor allem um die amerikanische Öffentlichkeit geführt, denn die USA sind der mit Abstand wichtigste strategische Partner Israels. Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, gestand das im Mai ganz offen ein, in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS. Seine Regierung, meint er, müsse der laufenden Anti-Israel-Kampagne etwas entgegensetzen.
Der Rückgang der Unterstützung für Israel in den USA geht fast zu 100% mit dem rasanten Aufstieg der sozialen Medien einher. Während wir den physischen militärischen Kampf an 7 Fronten führten, waren wir an der 8. Front, dem Medienkrieg, dem Krieg in den sozialen Medien, völlig schutzlos ausgeliefert. Wir müssen uns also an dieser Front engagieren, müssen Wege finden, den Kampf um die Herzen und Köpfe junger Amerikaner in den sozialen Medien zu führen.
Richtig ist, fast jedes Land auf der Welt betreibt das, was Public Diplomacy genannt wird. Dazu gehören auch Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Medien. Die Frage ist nur, ob Israel in diesem Krieg Mittel einsetzt, die zum eigenen Anspruch passen, nämlich ein liberaler Rechtsstaat zu sein und die einzige Demokratie im Nahen Osten. Israelische Öffentlichkeitsarbeit gibt es schon lange und sie war schon immer besonders. Sie hat einen Namen, Hasbara, das heißt eigentlich Erklärung. Auch Alon Levy hat das gemacht, Israel erklären. Er wurde gleich nach dem 7. Oktober 2023 israelischer Regierungssprecher abgestellt für die internationale Presse. Levy hatte eine sehr große Präsenz, jung, gut aussehend, Englisch die Muttersprache. Er musste gehen, als herauskam, dass er vorher an Demonstrationen gegen die sogenannte Justizreform der israelischen Regierung teilgenommen hatte. Hasbara macht er noch immer, jetzt auf eigene Rechnung.
The word Hasbara is often translated as.
Das Wort Hasbara wird oft mit PR übersetzt. Ich halte das für fatal, denn PR macht man, wenn man einen Ferienort vermarkten will. Es geht hier also nicht um Pressearbeit oder die Erläuterung einer bestimmten militärischen Maßnahme. Vielmehr geht es darum, einer koordinierten weltweiten Hassbewegung die Stirn zu bieten. Einer Bewegung, die Israel als einen Staat darstellen will, der Völkermord begeht, ein Apartheid-Regime unterhält und von weißen Kolonialherren beherrscht wird, bla bla bla.
That seeks to portray Israel as a genocidal apartheid white colonizer, bla bla bla.
Auch mit Arik Segal kann man über Hasbara sprechen. Er bezeichnet sich selbst als Experten für das, was er digitale Beeinflussung nennt. Er sagt, Hasbara habe sich immer wieder verändert. Das klassische Israel-Erklären reiche heute nicht mehr in Zeiten, in denen Argumente, Fakten und Informationen der israelischen Regierung nicht mehr durchdringen würden.
Eine der offiziellen Strategien, die an die Stelle der klassischen Hasbara trat, war das sogenannte Rebranding. Man sagte sich im Außenministerium, wisst ihr was? Das hier funktioniert nicht. Wir kommen so nicht weiter. Also versuchen wir es mal mit einer anderen Strategie. Reden wir einfach über israelisches Hightech, über kulturelle Vielfalt. Und darüber, dass Tel Aviv die weltweit beste Stadt für Schwule ist. Man spricht also darüber. Das ist die neue Marke. Und sie ist erfolgreich. Und was Hasbara angeht, klar, es gibt den Nahostkonflikt und wir geben uns Mühe. Aber das ist eine ganz andere Sache.
And Hasbara, okay, we have the conflict, we try, but that's a different thing. We do it in parallel.
Ein Anruf bei Nathan Sharansky in Jerusalem. Auch der 78-Jährige ist ein Experte für diese Ablenkungsstrategie. Zwischen 1996 und 2005 war er mehrmals Minister und stellvertretender Ministerpräsident und bis 2018 Vorsitzender der Jewish Agency, einer zionistischen Organisation, die unter anderem die Einwanderung von Jüdinnen und Juden nach Israel fördert. Sharanskys Lebensthema ist der Kampf gegen den real existierenden Antisemitismus. Für Kritiker steht er aber auch für dessen politische Instrumentalisierung im Interesse Israels.
Ja. Yeah. Okay, so you want to ask or simply I'll talk.
Auch 2003, in der Zeit der zweiten palästinensischen Intifada, gab es massive internationale Kritik an Israel wegen des Baus der Sperranlage zum Westjordanland und der gezielten Tötungen militanter Palästinenser in dicht besiedelten Gebieten. In dieser Zeit entwickelte Nathan Sharansky einen einfachen Test, um den von ihm ausgemachten israelbezogenen Antisemitismus zu definieren. Die 3D. Antisemitisch sei demnach, wenn Israel delegitimiert würde oder dämonisiert oder wenn doppelte Standards angelegt würden. Da stellen sich Fragen. Sind etwa auch die Siedlungen im Westjordanland ein legitimer Teil Israels und ist, wer das in Frage stellt, ein Antisemit? Ist schon die Verwendung des Begriffs Genozid eine Dämonisierung Israels, wo es sich doch um eine Kategorie des Völkerrechts handelt? Und was sind doppelte Standards? Sharansky sieht Grenzen.
Es ist sehr schwierig, diese Definition durchzusetzen oder die Welt dazu zu bringen, sie zu akzeptieren. Zwar gibt es eine Reihe jüdischer Organisationen, die sie anerkannt haben. Auch das US-Außenministerium hat die Definition akzeptiert, ich glaube 2005. Doch all das spielt keine Rolle, solange die breite Öffentlichkeit der Ansicht ist, dass Kritik an Israel, in welcher Form auch immer, kein Antisemitismus sei. Und solange Hassrede gegen Israel zur Normalität wird. Und genau deshalb sage ich, dass es, objektiv betrachtet, sehr schwierig ist, dagegen zu kämpfen.
Antisemitismus ist real. Er tritt in ganz unterschiedlichen Formen auf und ist seit dem 7. Oktober 2023 weltweit zum noch größeren Problem geworden. Nathan Sharansky aber hatte schon 20 Jahre zuvor mithilfe der 3D definiert, dass manche Kritik an Israel sein Land delegitimieren würde, folglich antisemitisch ist. Das funktioniert bis heute. Menschen, die der Meinung sind, gegen die völkerrechtswidrige israelische Besatzung im Westjordanland sei ein Boykott der dortigen Siedlungen ein legitimes Mittel, kennen den Vorwurf. Vertreter Israels oder pro-israelische Lobbygruppen markieren einen solchen Boykott immer wieder als antisemitisch und lenken so vom eigentlichen Thema ab. Denn tatsächlich sind die Siedlungen das Problem, denn sie sind völkerrechtswidrig. Auch Nathan Sharansky ist der Meinung, dass die alten Methoden nicht mehr funktionieren.
Es ist sehr schwierig, unsere klassische Hasbara auf neue Gegebenheiten anzuwenden. Aber wir müssen es tun. Doch selbst wenn wir es bestmöglich tun, die alten Vorurteile sind, selbst in Amerika, so tief verwurzelt, dass die Propaganda oder die Hasbara an sich nicht weiterhelfen werden.
Denn die Zeiten haben sich geändert. Am 7. Oktober 2023 griffen Hamas und andere Terrororganisationen aus dem Gazastreifen Israel an. Nach mehr als 1200 Toten und 250 verschleppten Geiseln führte Israel in Folge einen Krieg im Gazastreifen, der, je länger er dauerte, immer weniger mit Selbstverteidigung zu tun hatte. So schätzen das auch enge Verbündete Israels ein, wie die USA oder Deutschland. Weit mehr als 70.000 Menschen wurden im Gazastreifen getötet, mehr als 170.000 verletzt. Große Teile des Gebiets liegen heute in Schutt und Asche. Aber der Kampf um die öffentliche Meinung begann gleich am Anfang, vor allem in den sozialen Medien. Elon Levy, der ehemalige Regierungssprecher.
October 7th was a moment that energized
Der 7. Oktober war ein Ereignis, das der weltweiten anti-israelischen Bewegung neuen Auftrieb gab und sie beflügelte. Schon am 8. Oktober gingen Menschen auf die Straße und warfen Israel Völkermord vor. Und nun sahen sie ihre Stunde gekommen. Die Situation hat sich also massiv zugespitzt. Wir müssen verstehen, dass der 7. Oktober der Auslöser war, der diese weltweite Hassbewegung gegen Israel befeuert hat. Er hat sie nicht erst hervorgebracht.
Tatsächlich begann die Kampagne gegen Israel schon früh. Viele der Kritiker aber haben es sich nicht leicht gemacht. Erst im September 2025, nach fast 2 Jahren vernichtendem Krieg in Gaza, erklärten führende internationale Genozidforscher gemeinsam, Israels Regierung habe im Gazastreifen nicht nur Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern auch einen Völkermord begangen. Benjamin Netanyahu, Nathan Sharansky, Elon Levy, sie alle sind offizielle Stimmen Israels oder vertreten dessen Positionen, stehen für Hasbara in unterschiedlicher Ausprägung. Doch nicht nur die pro-palästinensische Seite wirft Israel die Verbreitung von Unwahrheiten vor, auch unter Israelis gibt es andere Stimmen, zum Beispiel von Alon Zahar. Der Israeli lebt seit 5 Jahren in Berlin, er ist ein harter Kritiker Israels und der in Teilen rechtsextremen Regierung. Fragt man ihn, wann er das nächste Mal in Israel sein wird, sagt er, er weiß es noch nicht. Zunächst einmal will er etwas zu Nathan Sharansky sagen und zu besagten 3D.
Ich denke, die eigentlichen 3Ds sind das, was Israel betreibt. Verzerrung, also Distortion, Ablenkung, Deflection und Falschinformation, Desinformation. Die Art und Weise, wie dies geschieht, ist äußerst raffiniert und vielschichtig. Zudem entwickelt sich das im Zuge technischer Innovationen ständig weiter. Dabei werden auch positive Argumente über Israel genutzt, um das Bild zu verzerren und von Tatsachen abzulenken, mit denen man sich nicht auseinandersetzen möchte.
Und mit Gegnern in diesem Kampf um öffentliche Meinung gehe Israel so um. Nicht nur Francesca Albanese, das Palästinenserhilfswerk UNRWA oder Ärzte ohne Grenzen würden diffamiert und diskreditiert. Zielscheibe seien in Deutschland auch Medien. Im Sommer 2024 beispielsweise hatte ein damaliger Sprecher der israelischen Armee die Tagesschau als Sprachrohr der Hamas bezeichnet.
Es gibt Reporter in Deutschland, die unter Anfeindungen gelitten haben. Und sogar ganze Zeitungen wurden als antisemitisch abgestempelt. Selbst Omar Bartow, ein führender Völkermordforscher, wurde als selbsthassender Jude bezeichnet. Das ist doch völlig absurd, oder? Es findet keine wirkliche Auseinandersetzung mit den eigentlichen Aussagen statt. Denn wenn es darum ginge, über den Völkermord und die Fakten oder auch nur die Vorwürfe zu debattieren, wollen die Beteiligten das ja gar nicht. So weichen sie der Sache aus. Wenn man dir die Schuld gibt, will man sich gar nicht erst anhören, was du zu sagen hast. Man stellt die Motive des Sprechers in Frage, statt sich mit seinen Aussagen zu befassen.
Doch weil auch das manchmal nicht reiche, so Zahar, beeinflusse Israel in diesem Krieg um die öffentliche Meinung auch ganz gezielt Entscheidungsträger, auch in Deutschland. Wichtige Player, die nach Zahars Auffassung die Sicht der israelischen Regierung in Deutschland propagierten, seien beispielsweise die Deutsch-Israelische Gesellschaft, NAFO, das Nahost-Friedensforum, zum Teil auch der Zentralrat der Juden in Deutschland. Das, was diese Player tun, habe Wirkung, sagt Alon Zahar, der den Blog Staatsraison Monitor betreibt.
Ich denke, in Deutschland findet massive Lobbyarbeit statt. Das weiß ich von verschiedensten Gruppen. Manche stammen aus Israel, andere sind in Europa ansässig, wieder andere sind christlich-zionistische Gruppierungen. Viele werden jedoch entweder vom deutschen Staat oder vom israelischen Staat unterstützt. Oder es handelt sich um Privatpersonen, die über private Mittel konservativer Organisationen finanziert werden. Vorwiegend aus den USA und teilweise aus Deutschland.
Mainly in the US and sometimes in Germany.
Auch Elnet gehöre dazu, das European Leadership Network mit Büros in Brüssel, Paris, London, Rom, Warschau und Berlin. Dem Lobbyregister des Deutschen Bundestages lässt sich entnehmen, dass Elnet dort im Jahr 2024 mehr als 1 Million Euro für Interessenvertretung ausgegeben hat. Elnet finanziert sich in Deutschland auch aus öffentlichen Mitteln. Für 2024 gab es zwischen 240.000 und 290.000 Euro an staatlichen Zuwendungen. Auch Israels Regierung unterstützt Elnet finanziell. Wie Alon Zahar in seinem Blog Staatsraison Monitor dokumentiert hat, sind Elnet-Vertreter regelmäßig im Bundestag zu Gast. Einer Recherche der Taz vom letzten Herbst zufolge flogen seit 2017 mindestens 96 Mitglieder des Deutschen Bundestages mit Elnet nach Israel, manche sogar mehrfach. Und auch andere organisieren diese Reisen.
Ich freue mich wirklich, euch alle hier zu sehen.
Mitte November letzten Jahres war Israels Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, persönlich an Bord, als rund 160 jüngere Deutsche nach Israel geflogen wurden, eingeladen vom israelischen Außenministerium, um sich 5 Tage lang ein Bild zu machen. Die linksliberale Zeitung Haaretz konnte mit Teilnehmern sprechen. Sie berichten von einer PR-Operation, von Propaganda für die israelische Regierung.
Sie haben es geschafft und ich möchte wirklich sagen, dass die selber, jeder, der hier in diesem Flugzeug sitzt, die Generation ist, die eigentlich, ich werde euch wirklich als Brückenbauer nennen.
Das israelische Außenministerium bezeichnete die Reise in einer Stellungnahme als außergewöhnlich erfolgreich. Der in Berlin lebende Israeli Alon Zaha hat sich auch mit diesen Delegationsreisen beschäftigt.
So imagine you're even a student, not necessarily a parliamentarian.
Stell dir vor, du bist Student, nicht unbedingt Parlamentarier. Du bist Teil einer Delegation und du triffst dort auf israelische Studenten. Das klingt erst einmal gut. Dann besuchst du Yad Vashem, um über den Holocaust zu sprechen, triffst Soldaten und erlebst vielleicht sogar die Vorführung einer neuen Waffe. Außerdem sprichst du mit einem Sprecher der Armee. Das ist ein stark kontrolliertes Umfeld. Es ist fast so, als würde man die Besucher in eine Blase hüllen und sicherstellen, dass diese Blase nicht bis zu ihrer Abreise platzt. Am Ende verlässt du Israel mit einem sehr verzerrten Bild davon, was Israel eigentlich ist.
And then they leave Israel with a very distorted picture of what Israel is.
Das offizielle Israel gibt Hasbara in allen Variationen immer mehr Bedeutung. Der Grund: Das Land verliert weltweit an Reputation. Bemerkenswert ist, dass trotz vermehrter Anfragen bei Ministerien, der israelischen Armee, dem Regierungspresseamt kein Interview dazu zustande kam, um Antworten auf offene Fragen zu bekommen. Etwa, ob Falschinformationen und Manipulation legitime Mittel eines Rechtsstaats sein können. Erst kurz vor der Veröffentlichung war lediglich das Ministerium für Diaspora-Angelegenheiten und den Kampf gegen Antisemitismus bereit zu einem Hintergrundgespräch, aus dem nur wenig zitiert und das Zitierte offiziell abgenommen werden musste. Der Kampf um die öffentliche Meinung sei ein fester Bestandteil unserer Zeit, sagt eine Mitarbeiterin, und letztendlich wirke sich Israels internationales Ansehen auf seinen strategischen Handlungsspielraum aus. Damit meint sie auch das Vorgehen der israelischen Armee. Spezialisierte Informationsplattformen nennt sie das, was das Ministerium betreibt. Darin fließen nach ihrer Darstellung unter anderem auch Geheimdienstinformationen ein, um Beweise für die Sicht der israelischen Regierung zu liefern. Es gibt Webseiten zu einer ganzen Reihe von Themen. Wer beispielsweise nach der Lage im Gazastreifen sucht, soll auf die entsprechende Seite des Ministeriums geleitet werden. Informationen zusammenzutragen sei das eine, sagt sie, aber es gehe auch darum, sicherzustellen, dass Israels Darstellung jene Zielgruppen erreicht, die aktiv nach diesen Themen suchen. Ziel sei es, Suchergebnisse und Algorithmen von Suchmaschinen wie Google, KI-Portalen wie ChatGPT und in den sozialen Medien entsprechend zu optimieren. Dass ihr Ministerium mit Bots oder Fake-Accounts arbeitet, weist die Mitarbeiterin entschieden zurück. Arik Segal, der Experte für digitale Beeinflussung, ist skeptisch, ob das funktioniert. Das liegt für ihn daran, dass auch die pro-palästinensische Seite in diesem Informationskrieg aufgerüstet habe.
You have those counter-campaigns.
Es gibt diese Gegenkampagnen, die beim Publikum, auch im Hinblick auf Technologie und Algorithmen, wahrscheinlich beliebter sind und genau dieselbe psychologische Ebene ansprechen. Letztendlich spielt es also kaum eine Rolle, was wahr ist und was nicht. Man hat seine eigene Sicht auf die Realität. Und dem stehen diese Kampagnen der Gegenseite gegenüber. Ich glaube, es ist sehr schwer, daran etwas zu ändern. Ganz gleich, was man auch versucht.
Die Meinung vieler Israelis ist, die Hasbara ist wichtig, doch einfach nicht gut genug. Das sei auch der Grund für das derzeit schlechte Ansehen Israels vor großen Teilen der Weltöffentlichkeit. Sicher ist, die alten Methoden der Hasbara reichen nicht mehr aus. Israel dringt mit seinen Fakten oft nicht mehr durch. Und es reicht nicht mehr, Israel einfach nur zu erklären. Das liegt einerseits daran, dass sich die Waffen im Kampf um die Meinungshoheit verändert haben. Andererseits aber stoßen die Versuche der Erklärung auch an ihre Grenzen, wenn angesichts der Kriege der letzten Jahre schwere Vorwürfe im Raum stehen von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord.